Ja, liebe Maja Karina, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir wieder einen Live-Chat zusammen haben. Möchtest du direkt eine Frage haben oder wie fangen wir an? Hast du selber ein Thema oder irgendwas, was du sagen möchtest, worüber du reden möchtest?
Habe ich nicht. Ich bin
Das
offen für jedes Thema, weil jedes Thema, egal wo wir beginnen, es führt ja immer in dasselbe.
In welches selbe?
Wenn das, was ich bin, was dasselbe ist, wie du bist, jeder wird dort abgeholt, wo er steht, im Verstand, mit Zweifel oder Ängste, was dasselbe ist. Und aus diesem Zweifel kommen ja Fragen, die der Verstand stellt, und alles führt quasi in das zurück, was du bist. Und ich freue mich drauf.
Und abgeholt heißt auch, wenn jemand zu dir kommt, der sich traumatisiert fühlt, ist das dann, bedarf das jetzt dann einer speziellen, ich sag jetzt mal, Behandlung oder Reaktion von dir darauf?
Wenn jemand glaubt, dass er traumatisiert ist, meinst du das?
Ja, genau.
Ja. Ja. Was könnte der dann fragen? Er glaubt, dass er traumatisiert ist. Und wo ist deine Frage jetzt? Ich könnte fragen, ist das wahr? Du bist traumatisiert. Wo ist der Beweis?
Ja, der Beweis zeigt sich vielleicht in Einschränkungen, die der Mensch erlebt, in ganz bestimmten Ängsten oder in Situationen, wo er ja, wo er einfach nicht mehr weiter weiß oder ja, was auch immer. Da gibt es ja viele Symptome.
Das gilt für jeden. Also ist quasi jeder irgendwo traumatisiert, weil wir haben alle eine eingeschränkte Sichtweise und sehen uns nach Freiheit und nach Lösungen, nach Auflösungen. Aber jeder Mensch, der glaubt, ich bin eine von anderen und der Welt getrennte Person, eine. Und damit bedeutet das körperlich, weil der Körper ist die Grenze zwischen innen, hier ich, was ich ich nenne, und außen. Jeder, der glaubt, er ist getrennt und damit ein Körper, ist traumatisiert. Damit meine ich, er lebt in einem Traum und nicht in der Wirklichkeit. Er unterliegt Einschränkungen, er will vielleicht irgendetwas und es lässt sich nicht realisieren. Und hier können wir aber den Frieden damit schließen, auch mit sogenannten Einschränkungen. Weil niemand kann hier auch machen, was er will, und niemand ist eigentlich in dem Zustand, dass er sich alle Wünsche erfüllen kann. Das muss auch nicht sein und das braucht nicht sein. Es geht eigentlich, wenn es dir um Freiheit geht und um Heilung, darum, dass du mit dem in Einklang dich begibst, was ist. Und dann kannst du eigentlich auch pflegebedürftig sein. Das ist ja die totale Einschränkung oder fast totale Einschränkung. Und wenn du damit im Frieden bist, bist du geistig klar. Und wo geistige Klarheit ist, ist nichts traumatisiert, weil da ist nicht mal jemand da, der traumatisiert ist oder nicht.
Ja,
Also im Einklang.
in Frieden sein ist ja vielleicht, was sich viele Menschen wünschen, aber der Wunsch alleine, der realisiert das ja noch nicht.
Ja, jetzt, und im Frieden zu sein bedeutet, ich bin mit dem in Frieden, wie es ist. Beispiel pflegebedürftig. Und ich empfange das, was dem Körper quasi gegeben wird an Pflege, in vollkommener Liebe und Hingabe. Und das ist die totale Freiheit. Da gibt es keine Beschränkung, keine Einschränkung. Aber Menschen, die glauben, sie sind ein Körper, fühlen sich natürlich eingeschränkt, wenn sie beispielsweise pflegebedürftig sind.
Ja, der Körper
Ich
ist
muss.
ja im gewissen Sinne auch eine Einschränkung, weil es
So
gibt ja
ist es.
Sachen, die kann der Körper nicht. Wir können nicht fliegen.
Ja.
Wir können uns nicht woanders hinbeamen.
Der Körper unterliegt den physikalischen Gesetzen des Körperlichen. Er bleibt so lange in Bewegung, solange keine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Das ist physikalisches Trägheitsgesetz. Ja,
Ich glaube, da sind jetzt auch schon Fragen im Chat. Aber ihr könnt natürlich auch über Zoom direkt alle Fragen stellen, wer möchte.
Aber das war eine sehr gute Frage, die was sie tut, gerade was diese Traumatisierung angeht. Es gibt ja Ausbildungen, Traumatherapie machen, also selbst in Anspruch nehmen. Oder ich habe schon sehr oft gehört, dass Menschen, die sich traumatisiert glauben, dann selbst eine Ausbildung als Traumatherapeut machen. Und das ist eigentlich Gift fürs Bewusstsein. Weil du unterstützt das Trauma des Klienten oder der Patienten, dass sie traumatisiert sind, aber das ist einfach nicht wahr. Und es werden quasi auch Ereignisse dann, wie heißt das? Man beruft sich auf Ereignisse aus der Kindheit oder wenn man Folter erlebt hat oder Missbrauch. Und sagt, das ist der Grund dafür, dass ich jetzt eingeschränkt bin, dass ich beispielsweise keinen Partner oder keine Partnerin finde, dass ich mit dem Sex nicht klarkomme oder mit sonst irgendwas. Und jetzt komme ich daher und sage, jedes sogenannte Ereignis ist nicht wirklich. Es gibt nur gedankliche Ereignisse, gedankliche Interpretationen von etwas, was als Schmerz erfahren wird, weil man es nicht wollte. Und dann nennt man das Ereignisse. Aber die Ereignisse werden erst durch das Denken, durch die Interpretation erschaffen. Das hat man in der Quantenphysik ja auch herausgefunden. Man versucht, Objekte zu bestimmen, was es ist. Und sie werden eigentlich erst durch die Messung erschaffen. Also es ist irrational.
Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, dass man irgendwie erkennt, zum Beispiel die Einschränkungen, die man hat, und man kann dann sagen, okay, das schon wieder, aber dadurch schafft man Abstand und ist nicht mehr so da drin gefangen.
Ja, könnte hilfreich sein, Abstand schaffen. Das ist, was wir ja in der Praxis machen, Bewusstseinsschule. Oder auch in der Praxis in Sedin im Sommer, wenn wir dann ein Sommercamp machen. Wir betrachten das, was passiert, aus einem gewissen Abstand. Und dann wird die Ladung aus den Ereignissen genommen. Immer wieder. Und wenn dann keine Ladung mehr in den Ereignissen sind, gibt es nicht mal mehr ein Ereignis. Und dann ist das quasi der Moment, wo es nur noch ein Ereignis gibt, und das ist das Bewusstsein, das ich bin, das durch körperliche Augen schaut, und es sieht einfach immer nur die absolute Richtigkeit. Wenn ich das betrachte durch die Augen, ohne es zu interpretieren, ist alles Schönheit, die absolute Richtigkeit. Es gibt keinen Zweifel mehr an dem, was ist.
Was heißt Ladung? Ladung, hast du am Anfang gesagt, ist das das Anhaften oder sind das die Gefühle, die damit zusammenhängen?
Also ich sehe nicht, was es ist, ich interpretiere, was es ist. Und das erschafft eine Ladung im Körper. Weil wir haben die gedankliche Interpretation, die wir überstülpen über das, was gesehen wird, das hat eine emotionale Ladung. Und ich glaube, ich hatte beim letzten Live-Chat ja diese Aufgabe mal gegeben, mal einen Tag lang schauen, ohne zu bewerten. Was nimmst du wahr? Wenn du das, was du siehst, nicht bewertest, was bleibt übrig?
Auch einschließlich der eigenen Gedanken, die sieht man ja im Grunde auch.
Ich habe noch keinen Gedanken gesehen.
Ja, gesehen im Sinne von tauchen im Bewusstsein auf, also tauchen in der Wahrnehmung auf.
Ich will nicht sehen ohne Gedanken. Ist natürlich nicht so einfach, aber man kann es mal probieren. Und insofern, dass dann, wenn ich bemerke, es kommt ein Gedanke dazwischen zu dem, was ich sehe, dann ist das eigentlich schon das Wachsein. Ich bemerke den Gedanken und er zieht wieder ab. Der nächste Gedanke kommt, ich bemerke den Gedanken. Und ich bemerke und bemerke und bemerke. Was bleibt dann noch übrig? Was ich sehe. Und ich weiß, es ist so einfach nicht, weil die Gedanken haben ja einen Schwung. Sie kommen ja alle aus dem Ich bin Körper. Das habe ich ja so gelernt. Ich ist der erste Gedanke, das erste Wort Ich. Und da man ohne diese Gedanken, die dieses ganze Ich-Konglomerat hat, oder in dem die ganzen Gedanken, die in diesem Ich-Konglomerat erscheinen, nicht wirklich beiseite lassen kann. Okay, mit zurückdrehen, beobachten ist okay. Aber ganz kann man sie nicht beiseite lassen. Deshalb haben wir ja diese Brücke der Gedankenüberprüfung. Dann, wenn einer da ist, der immer wieder kommt und sich sehr schmerzlich anfühlt, dann Gedanken anhalten, aufs Papier bringen, überprüfen. Das ist ja die begleitende Arbeit, die wir hier tun im Bewusstseinskurs. Und dann schauen wir diesen Gedanken von der anderen Seite an und da kann der ursprüngliche Gedanke wieder gehen.
Gut, jetzt haben sich, glaube ich, schon eine ganze Menge Fragen im Chat angesammelt.
Ja.
Danke.
Danke.
Die erste Frage, die kam, warum ist am Tag deiner Ankunft in Gomera ein Meteorit mit lautem Knall in der Atmosphäre dicht an der Insel explodiert?
Bei meiner Ankunft?
Am Tag deiner Ankunft in Gomera, fragt Coco Flow.
Aha, keine Ahnung. Warum leuchtete denn der Stern von Bethlehem damals, so geht die Geschichte, eine Ankunft eines heiligen Königs prophezeit? Das wird das Thema sein an unserem Weihnachtsvortrag. Es ist eine Geschichte. Leuchtende Sterne sind immer da und weiß nicht, wer hat sie gestellt, die Frage?
Coco Flow.
Coco Flow. Mach mal eine Einfühlung, Coco Flow, in diesen, was war das, ein Komet?
Meteorit.
Meteorit. Und der hat auch noch geleuchtet?
Nee, das war ein lauter Knall in der Atmosphäre.
Lauter Knall.
Dicht an der Insel.
Eine Einfühlung in diesen Meteorit. Weil alles, was draußen ist, bist du selbst. Das ist das Spiegelprinzip der Schöpfung. Und beantworte mal eine Frage. Du bist jetzt mal dieser Meteorit und sprichst aus, was ich als dieser Meteorit liebe, ist. Und dann beschreibst du, was er tut. Und das ist dann die Antwort auf deine Frage. Warum? Alles, was draußen ist, ist eine Erscheinung von dir. Und von dir und von dir und von dir. Und jeder kann sich dort bewusst entdecken, was jetzt so eine gewisse Brisanz hat wie so ein Meteorit. Und es ist ja immer sehr erleuchtend, sage ich jetzt mal, was dabei herauskommt, wenn ich mich einfühle in ein anderes Wesen. Und ein Meteorit ist auch ein anderes Wesen, das scheinbar außerhalb von mir existiert.
Eine Jasmin fragt, gibt es eine Chance, dass dieser Traum irgendwann endgültig aufhört?
Und die Frage ist, warum willst du denn, dass er aufhört? Der Traum Ich, meinst du den Traum Ich, wo wir vorhin gesprochen haben? Jedes Ich ist jeder Mensch, der glaubt, ich bin eine getrennte körperliche Person, lebt, also ist traumatisiert, haben wir gesagt, der lebt in einem Traum und nicht in der Wirklichkeit. Und dieser Ich-Traum, wo Menschen durch Angst traumatisiert sind, ist immer hier, der muss und kann auch gar nicht aufhören. Aber was gleichzeitig existiert, ist die geistreiche Wirklichkeit. Sie ist der Urgrund eines jeden Traumes, ich. Und je nachdem, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, entweder auf ich Körper, und ich kümmere mich hier um das Körperliche, möglichst gesund zu bleiben und noch erfolgreich zu sein, dann hast du weiterhin Angst, du bleibst in diesem Traum, du bleibst durch Angst traumatisiert. Und wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit lenkst, dann nennt man das Erwachen in der geistreichen Wirklichkeit. Beides ist zur gleichen Zeit da. Und je nachdem, wo du die Aufmerksamkeit hinlenkst, hast du Angst oder du bist frei von Angst. Und das wird nie aufhören. Wenn das aufhören würde mit dem Traum und der Angst, gäbe es keine Schöpfung mehr. Und die Schöpfung ist wunderbar. Wenn du sie durchschaust, überprüfe deine Angstgedanken und du bist selbst das Wunder, das die Schöpfung ist. Kann man nicht verstehen, keine Hoffnung, musst du auch nicht. Wir reden nur.
Da passt vielleicht auch die nächste Frage. Narasimha fragt, wie würdest du Erleuchtung oder Erwachen beschreiben? Wie hast du das erlebt?
Also zum ersten Mal, obwohl ich diese Begriffe dafür gar nicht hatte, die sind im Nachhinein erst gekommen, als ich auch mal so spirituelle Sachen gelesen habe, ist das, was ich Erwachen nennen würde, dass ich bewegt bin, ich als Körper bewegt bin von einer Kraft, die außerhalb von mir existiert, die nicht der Körper selbst ist, die nicht aus dem Essen kommt, dass ich mir Kraft anesse, um mich zu bewegen, sondern das, was diesen Körper wirklich bewegt, ist eine Kraft, die dem Verstand nicht zugänglich ist. Und dieses Bewegtsein ist sowas von Freude bis hin zur Glückseligkeit, weil ich bin nicht mehr da. Ich habe keine Kontrolle. Ich habe überhaupt keine Macht, weder über diesen Körper noch über irgendetwas, was außerhalb von mir passiert. Das ist, was ich jetzt Erwachen nennen könnte. Klarheit in Bezug auf die Bewegung. Es ist niemand hier, der sich bewegt. Alles, was ist, geschieht durch Gottes Wille, sage ich jetzt mal. Und ich glaube jetzt nicht an Gott, ich bin nicht religiös, sondern ich meine damit eine Kraft, die all das verursacht, was hier und jetzt geschieht. Und da ist so viel Dankbarkeit. Und so viel Leichtigkeit, Das ist manchmal wie ein Aufschweben, wie ein, als ob die Erde sich unter mir bewegt und ich nicht auf der Erde. Und das war auch so ein Moment, ich glaube, ich habe davon mal gesprochen, von so einer vollkommenen Leichtigkeit, dass ich hätte als Körper übers Wasser gehen können, weil dieser Körper gar nicht existiert. Und das andere Erlebnis war in der Tiefe dieser Losgelöstheit, passierte, dass das, was ich wirklich bin, das Bewusstsein mit einem Psst war das, es war so ein richtiges Zischen aus dem Körper getreten ist. Das war, jemand hat mir wie eine äußere Kraft den Schopf weggerissen und dann war es irgendwie geöffnet und dann war ich als Bewusstsein an der Zimmerdecke, obwohl die nicht mal existiert hat, und in Verbindung mit der Offenbarung, dass das, was jetzt verlassen wurde, nämlich der Körper, dass Unbewusstheit, dass ein Konglomerat von Unbewusstheit ist. Und es war so eine unglaubliche Nüchternheit des reinen Sehens, ein reines Sehen ohne Emotionen. Das hat nicht lange angehalten oder weiß ich nicht wie lange. Dann ging das mit einem Zischen, es war auch wieder ein Zischen, zurück und ich wurde wie aufs Bett geworfen. Und die andere Offenbarung dabei war, was ich verlassen habe, als das Bewusstsein, das aus dem Körper tritt, das Bett, schlafend, also das Unbewusst, die unbewussten Gedanken, die für die Wahrheit gehalten werden, machen mich schwer. Und die ziehen mich herunter. Und so kann ich zurück in diesem Körper davon sprechen, von dem, was in jedem Menschen auch das Gleiche ist. Das, was du bist, ist nicht der Körper. Und diese Erinnerung immer wieder aufzubringen, könnte hier und jetzt, oder kann hier und jetzt, erleichternd und erlösend sein. Von dieser ganzen Sorge um den Körper. Was macht das schon? Ob er alt oder jung ist, männlich oder weiblich, ob er ein Bein hat oder zwei, ob er pflegebedürftig ist oder nicht. Was macht das schon? Dieser Körper, wir haben angefangen damit, durch den Ich-Gedanken in dieser körperlichen Erscheinung festzusitzen. Und nun, wissend, was ich wirklich in Wahrheit bin, ist der Körper nur noch ein Auslaufmodell. Ist okay. Er geht zurück ins Nichts, wo er hergekommen ist. Und ich bin immer noch hier. Und das gilt für jeden. Du musst es nicht glauben. Es genügt, davon mal gehört zu haben.
Und Narasimha fragt noch, wer bemerkt das?
Das Bewusstsein, dass ich bin. In diesem Bewusstsein, dass ich bin, erscheint alles, was scheinbar außerhalb von mir ist. Und das ist keine Person.
Jetzt hat Coco Flow noch ergänzt, vorhin zu dem Meteorit auf deiner Frage. Also der Meteorit ist hell verglüht, eine riesige Sternschnuppe.
Gut. Kehr es um zu dir. Wenn ich das zu mir nehme und es umkehren würde, ich bin verglüht, bin keine Person, nicht der Körper, eine riesige Sternschnuppe, eine Lichteinheit, eine Einheit des Lichts, ein Photon, das das ganze Licht ist. Das wäre jetzt die Offenbarung für dich. Coco Floco. Als Erinnerung.
Naja, Karina, könnte ich auch was fragen?
Ja.
Also, ob Intelligenz an den Körper gebunden ist?
Intelligenz. Jetzt, wie definierst du jetzt Intelligenz? Meinst du, dass jemand, der
Ja.
Erfindung gemacht hat?
Naja, es ist ja schon auffällig, dass du zum Beispiel anders sprichst wie andere Lehrer. Also da schwingt auch irgendwie sowas mit, dass du vielleicht studiert hast oder irgendwie, das muss doch irgendwie an den Körper gebunden sein oder wo kommt das her?
Ja, das ist Intelligenz, die im Kopf sitzt, ist an den Körper gebunden, ja, sehe ich so. Wo was ist sonst? Klar, wenn der Körper tot ist, keine Gehirnintelligenz mehr da. Aber das, was du bist, dieses Bewusstsein, das vollkommene Bewusstsein, das du bist, das ist die reine Intelligenz. Und die ist nicht an den Körper gebunden.
Aber kann man davon also auch Wissen beziehen, also was so studiertem Wissen gleichkommt, oder?
Worauf beruht denn jetzt die Frage? Die Frage bezieht sich ja jetzt auf dich als einen Körper, der etwas wissen möchte.
Ja, ich glaube, das bezieht sich darauf, ob dieser Verstand so eine gebundene Energie ist oder ob man das Wissen auch ohne, dass man irgendwas weiß, beziehen kann aus dem Raum oder aus der.
Ja, hier und jetzt im Körperlichen musst du nichts lernen, du musst nichts wissen, um das zu tun, was im Physischen zu tun ist. Es ist ganz einfach, wenn es kalt wird, unterliegt der physische Körper einem Frieren. Da brauche ich nichts wissen. Es passiert einfach. Und diese Bewusstseinsintelligenz ist ja im Körper gebunden. Sie bringt dich dazu, dir etwas anzuziehen. Und dieses Beispiel kannst du auf alles anwenden. Du musst auch nicht wissen, wie man Auto fährt. Ich glaube, das Beispiel hatten wir das letzte Mal auch mit dem Kind. Setzt es in den Sand. Ein Kind weiß nichts, hat noch nichts gelernt, ist ganz unschuldig. Du setzt es in den Sand am Strand und es wird anfangen, irgendetwas zu tun. Dazu muss es nicht wissen, ach, ich sitze im Sand. Dazu muss es nicht wissen, woraus der Sand besteht, was man damit alles machen kann. Es beginnt einfach, Schöpfung und das Leben zu erfahren. Ich muss nichts wissen. Und das nenne ich reine Intelligenz. Wenn dann jetzt irgendein Lehrer kommt und sagt, ja, du musst aber wissen, das kann man noch damit bauen und noch das, dann hat man das Kind schon versaut mit dem eigenen Wissen, obwohl man sehr oft sehr stolz drauf ist, was man alles schon gelernt hat, woraus der Sand besteht, was man alles machen kann. Und diese Intelligenz, die manche sich auch anstudiert oder angelernt haben, ist sehr häufig, oder ich sage sogar meistens, kontraproduktiv in Bezug auf das unschuldige Sein. Dass das Leben, wo jedes Wesen das Leben in seiner Reinheit genießen kann.
Narashima fragt noch, wie erfährst du die Integration der beschriebenen Erwachenserlebnisse?
Die Integration, wie ich das erfahre.
Ja.
Wie ich das erfahre. Ich bin hier und erfreue mich des Lebens. Und es gibt keinen Grund zu irgendeiner Sorge. Es gibt keinen Grund zur Klage. Das ist alles. Was ist, ist richtig.
Jasmin fragt, woher kommt dann der Drang, immer mehr zu wissen, immer mehr wissen zu wollen? Aus einer Angst heraus? Kinder fragen ja beispielsweise auch schon sehr früh, warum?
Ja, weil das so sein soll. Die Kinder wollen die Welt entdecken und dann gibt es ja sehr oft durch Erwachsene irgendwelche Grenzen, die sie nicht verstehen. Und dann taucht auch die Frage, warum auf? Und hier in dieser Schöpfung als ein scheinbarer Körper angekommen, was jedem von uns ja vermittelt wurde, den Eltern fängt es ja an, bauen wir sowas auf, wir werden prägt durch diese Gedanken, die auf uns von außen kommen. Wir prägen sie ein. Mit manchen können wir uns einigen, finden wir stimmig, gegen andere sind wir. Und da baut sich eine gewisse Wissensidentität auf. Und die Schule fördert das ja. Und das ist auch richtig. Bis man dann vielleicht aufwächst und merkt, das ganze Wissen nützt mir nichts, um glücklich zu sein. Ich kann noch mehr wissen. Und dann bemerke ich vielleicht auch, alles, was die sogenannten Wissenschaftler herausfinden oder vieles davon, wird auch wieder weggetan. Es wird wieder widerlegt, dass man nie völliges Wissen erlangen kann. Und das ist wunderbar. Dann kommt man in einen Zustand, ich gebe auf. Und das kann dann sowas wie ein Erwachen sein. Ich muss nichts mehr wissen, um hier und jetzt glücklich zu sein und einfach nur da zu sein.
Liebe Maja Karina, jetzt habe ich mal eine Frage, weil du gerade auch sagtest, in den Zustand kommen, ich gebe auf. Deckt sich so mit der Frage, die ich habe, weil du sagtest, dass ich dem physischen Tod hingeben, auch wenn der Körper noch lebt, also wäre im Leben sich dem physischen Tod hingeben, ist so wie eben dieser Zustand, ich gebe auf. Meine Frage ist jetzt, wie geht es? Wie kann ich mich in diesen physischen Tod schon begeben während der Lebzeiten?
Also gut, du hast es jetzt so formuliert. Ich würde sagen, es geht darum, also um ein glückliches und erfülltes Leben zu haben, braucht es eigentlich die Integration des Todes. Das bedeutet, Körper müssen sterben und ich akzeptiere das. Ich bin bereit zu sterben als Körper, wann immer das geschehen soll. Ich tue nichts, um den Körper möglichst lange am Leben halten zu müssen. Und ich sage jetzt nicht, du sollst nicht zum Arzt gehen. Der Arzt kann was tun, er hat viele Sachen gelernt, wie man was reparieren kann, aber hoffe nicht, dass es erfolgreich ist und schon gar nicht auf Ewigkeit. Das, was du tun kannst, ist den Tod, dass der physische Körper sterben muss, im Leben hier und jetzt zu integrieren. Und das ist der Anfang deiner Freiheit.
Genau, und wie geht es?
Wie geht das? Habe ich das nicht gesagt? Hingabe an das, was ist. Schmerz beispielsweise im Körper. Der Arzt versucht etwas zu reparieren. Was du tun kannst, ist, welche Gedanken löst dieser Schmerz im Körper aus? Weil Schmerz, der ursächliche Schmerz, ist ein Gedanke, dass etwas nicht stimmt, mit mir nicht stimmt, etwas ist falsch, oh, der hat mir etwas angetan, oh, ich habe Schuld auf mich geladen. Diese ganzen Ich-Gedanken erzeugen Schmerz im Körper, nicht immer physischen Schmerz, aber auch Verspannungen. Und das ist quasi eine Brücke, mit dem Schmerz Frieden zu schließen. Du verwendest diese Energie Schmerz zum Bewusstsein. Welcher Gedanke erzeugt den Schmerz? Oh, ich will noch nicht sterben, ich muss noch dies und jenes erleben. Und wenn dann physischer Schmerz im Körper schon vorhanden ist, dann weckt dieser Schmerz Gedanken, die diesen Schmerz potenzieren. Und dann kannst du dich um diese geistige Klarheit kümmern. Du verwendest diesen Schmerz zum Bewusstsein und lässt den Körper in Ruhe. Und das nenne ich Sterben. Du kümmerst dich nicht um den Körper. Du lässt ihn sterben. Das heißt, du bist jetzt in dem Zustand, von dem ich vorhin geschildert habe. Du lässt den Körper zurück. Du gibst ihn an den Arzt ab, ist okay. Du kümmerst dich nicht darum. Du kümmerst dich um das, was Schmerz als Gedanke ist. Das ist bewusst sterben, falls du jetzt Schmerzen hast. Den Körper zurücklassen. Gerne. Und in diesem Zustand, in dieser Bereitwilligkeit, dich nicht um eine physische Rettung zu kümmern, du überlässt es dem Arzt oder einer Pflegeperson. In diesem vollkommenen Willen, das so zu tun, wie ich es beschrieben habe, siehst du, wer du bist und du siehst, was nicht stirbt. Das ist, was du bist. Weil das, was du wirklich in Wahrheit bist, ist ohne Anfang und ohne Ende, immer hier. Und schon das zu hören, könnte etwas auslösen, loslassen vielleicht. An der Stelle fällt mir, das habe ich mal gehört im Satsang vor vielen Jahren, ich glaube von Isaac, diese Geschichte, die man über Ramana erzählt. Ramana Maharshi, der mit 16 Jahren so ein Todeserlebnis hatte. Ich weiß nicht genau so, ich kann es nur sinngemäß wiederholen. Das war so klar, dass er jetzt sterben musste. Und da gab es keinen Widerstand dagegen. Es war so klar und er hat sich nicht dagegen gewehrt. Ich will nicht sterben. Er hat sich diesem Sterben, das jetzt passieren soll, ohne Einschränkung hingegeben. Und das war genau sein Erwachen oder erleuchtet sein, wie man das jetzt nennt. Er wusste, wer er ist. Und in diesem Moment, wo er wusste, wer er ist, also so ging die Geschichte, hat er keine Lust mehr gehabt, in die Schule zu gehen. Er hatte keine Lust mehr. Er sagt, alles, was ich da lerne, das brauche ich überhaupt nicht. Ich bin doch nicht verrückt. Ich gehe doch da nicht hin, wo man mir lauter so komisches Zeug beibringt. Er wusste, wer er ist. Und er hat seine Familie verlassen, ohne Bescheid zu geben, wo er hingeht, und ist in den Berg gezogen, in eine Höhle. Arunachala. Berg Arunachala. Der heilige Berg. Und dort hat er zurückgezogen gelebt und es hat sich dann irgendwann rumgesprochen und er hat Menschen empfangen, die bei ihm Rat gesucht haben. Und so kann er sprechen von dem, was nicht stirbt.
Es war vorher noch eine Frage im Raum. Du schreibst ja in deinen Büchern, erwähnst du öfter das Spiegelaffenprinzip. Und vorhin hast du einen Hinweis auf die Spiegelung mit dem Kometen. Also du bist dasselbe wie ich, die Anerkennung der Spiegelung. Würdest du vielleicht da mal den Unterschied erläutern, was du genau meinst?
Ja, geheimnisvolle Spiegelung, ja, ein Buch, dem Titel. Alles, was außen ist, spiegelt mich. Ich bin dasselbe Wesen, was in einer anderen Form erscheint, aber das Wesen ist dasselbe. Und dasselbe Wesen, das ich bin, kann ich quasi im Wurm genauso finden wie im Vogel oder in einem Grizzlybären. Und das anzuerkennen, dass außen dasselbe ist, wie ich hier in mir. Das ist der Weg der Befreiung, der Weg der Liebe, weil dort, wo keine Trennung ist zwischen mir und dem anderen, gibt es so etwas wie liebendes Gewahrsein. Keine Trennung, kein Schmerz, keine Angst. Und wo keine Angst und kein Schmerz ist, keine Urteile sind, wird Liebe und Freude da sein. Das ist das Prinzip der Spiegelung. Das ist ein Liebesprinzip, das man anwenden kann, Liebe zu sich selbst. Immer wieder neu entdecken. Und wenn ich in meinen Büchern davon spreche, vom Spiegelaffenprinzip, dann ist das der Zustand, wo ich, so wird ja jedes Kind auch aufwachsen, das nachahmen möchte, was es von außen, was es im Außen sieht. Gib dem Kind einen Stock in die Hand und mach so. Mach selber so. Das Kind wird den Stock nehmen und dasselbe machen. Gib ihm etwas anderes, es wird dich nachahmen. Das ist das Nachahmungsprinzip in der Schöpfung. So folgt quasi jedes Entenküken der Entenmutter. Es lernt es von Anfang an und das lernt es nicht vom Kopf, da hat es keine Entenschule gemacht, sondern dieses geprägte Wesen, wie ich mich als Ente verhalte, ist schon in den Genen angelegt. Das ist unbewusstes Wissen. Und so folgt der Löwe, das Löwenkind dem Löwen, die Ameise den Ameisen. Und der Mensch ist aber kein Tier. Wenn er aber das nachahmt, was seine Eltern ihm vorleben oder erzählen, du musst viel Leistung bringen, du musst gut sein in der Schule, sonst gehst du unter. Ohne das zu überprüfen, wenn Kinder quasi das nachahmen, was sie im Außen sehen, machen sie dasselbe, versuchen es, ohne es zu überprüfen, dann leben sie im Affenstadium, sage ich jetzt mal. Ich nenne das das Spiegelaffenprinzip, weil Affen sind es, die nachahmen. Und wenn du aber herausfindest, wenn du das überprüfst, was die anderen vormachen, dann ist es der Weg, die Evolution ins Bewusstsein, ins Wachbewusstsein. Ein typischer Glaubenssatz, der dieses Nachahmungsprinzip verdeutlicht ist, kannst du selber finden. Ich brauche das, was andere haben. Als Kind gelernt und praktiziere es immer noch als Erwachsene. Das heißt, die Evolution ist noch nicht vollzogen. Es ist die Tierstufe. Geh in einen Shop, du siehst schöne Kleider, du siehst ein Idol, in dem du dich vielleicht orientierst, oh, das ist eine tolle Frau, möchte ich auch haben. Kauf dir dasselbe Kleid. Ich brauche das, was andere haben. Das ist das Nachahmungsprinzip, Spiegelaffenprinzip nenne ich das. Und die Evolution ist kein, aus meiner inneren Wahrnehmung ist das kein kollektiver Prozess, die Evolution zum Menschen. Es ist nur im Einzelfall möglich, durch das erwachte Bewusstsein. Und es gibt auch keinen Beweis für die Evolutionstheorie. Und es heißt ja auch immer noch Theorie. Wo Theorie ist, ist nicht Wirklichkeit. Und das Bindeglied zwischen Affe und Mensch ist auch nicht gefunden. Wir können noch lange suchen. Es ist die Umkehr zu dir selbst. Ich bin dasselbe wie außen.
Es gab vorhin noch eine aufbauende Frage zur Traumatherapie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die vielleicht schon beantwortet ist. Ich lese sie jetzt trotzdem mal vor. Es werden doch so viele verschiedene Traumatherapeuten angeboten. Wie ist deine Haltung dazu?
Traumatherapie, ja, Sie haben das gelernt. Menschen, die glauben, sie sind traumatisiert oder die an Trauma glauben, versuchen, Therapien zu entwickeln, um das Trauma zu überwinden. Aber die Wahrheit ist, es hat nie ein Trauma gegeben. Wach auf, erkenne, wer du wirklich bist. Und der ganze Traum weicht durch den Kontakt zur Wirklichkeit. Wirklichkeit bedeutet zu wissen oder das zu sein, was ich bin. Und ich habe nichts gegen Traumatherapien. Sie sind genauso Bestandteil in dieser Schöpfung wie jedes Schulsystem, wie alles, was man hier lernen kann. Aber ob es dich aus der Vorstellung ich ein Körper herauslöst, keine Ahnung, manchmal passiert es. Es passiert, wenn es passiert. Aber nicht, weil ich etwas Bestimmtes tue. Und das ist was ganz Geheimnisvolles. Ich kann nichts tun, um etwas aufzulösen. Und deshalb nenne ich die Anerkennung der Spiegelung, ich bin dasselbe wie außen, und diesen Prozess anerkennt, das ist nichts tun. Ich will nichts mehr verändern. Es muss nichts verändert werden, weil alles schon richtig ist, wie es ist. Es erinnert auch an eine Weisheit aus dem Tao. Wer etwas verändern will, verdirbt es. So ähnlich. Was hinzugeben willst du? So. Was du zugeben willst. Dann siehst du nicht die Fülle, das, was schon da ist.
Ich habe eine Frage dazu. Hallo.
Ja.
Wie ist es, wenn diese Veränderung zu dir kommt, auf dich zukommt? Dann antworte ich ja darauf.
Meinst du jetzt mich oder dich?
Also ich verändere nichts, wie du gesagt hast, aber diese Veränderung kommt ja scheinbar auf mich zu.
Ja. Veränderungen passieren.
Ja.
Und du bist im Einklang damit. Du willst es nicht anders, als es kommt.
Ja, ich antworte darauf, indem ich das annehme. Also mein Verständnis war, okay, das steht jetzt an.
Ja, ein tiefes Ja zur
Veränderung.
Ja. Das ist ungewöhnlich für die meisten. Kaum machbar. Aber es ist möglich. Die Veränderung, die kommt von außen, wie das Wetter, anzunehmen. Das Alter kommt.
Ja.
Und dann bist du ja, in dem begnadeten Zustand Weisheit im Alter. Ich hadere nicht mit den grauen Haaren oder mit den Falten oder mit irgendwelchen Zipperlein. Ich nehme das, was ist, in Liebe an. Und Weisheit im Alter ist nicht sehr weit verbreitet.
Also nicht automatisch.
Das ist eine Entscheidung.
Aber was ich noch fragen wollte dazu, nach dieser Erkenntnis oder wie man das nennen mag, ist ja, dann entstehen ja auch Handlungen.
Ja, von selbst. Das passiert alles von selbst.
Und wenn ich jetzt so erlebe, dass dann wie ein Rückschlag passiert, Zweifel, ob das das Richtige ist, und vorher war es so klar, es geht dahin, es war so klar, weil alles irgendwie geschieht, ohne großes Zutun von mir, und trotzdem tauchen diese Zweifel auf, mache ich das richtig? Ja. Okay, ich lache schon drüber.
Wenn du in diesem Zustand bist, wo es fließt, wo du im Einklang bist mit den Veränderungen, das ist so wundervoll. Das fühlt sich wie Liebe an im Körper. Wie eine Dauerumarmung von einem Liebhaber. Da wirst du, wenn zweifelnde Gedanken kommen, die in Freude empfangen, die machen nichts. Erzeugt Freude.
Ja, es berührt mich jetzt ganz stark.
Und dafür sind die Gedanken da, sie dürfen zurückkommen. Und es gibt eine neue Entscheidung, oder die du bereits getroffen hast, im Einklang zu sein mit Veränderungen. Das ist wie eine Selbstumarmung. Und jeder Gedanke, der wiederkommt, verstärkt diese Umarmung, diese Freude.
Das verstehe ich jetzt nicht. Jeder Gedanke, der wiederkommt.
Zweifel. Macht nichts.
Ach so, meinst du? Hm.
Hat keine zerstörerische Wirkung mehr. Oh, mache ich das richtig? Da ist dieses liebende Wesen, das du bist, im Einklang mit Veränderungen. Was will da der Zweifel? Der kann nichts ausrichten. Außer Freude. Weil die Richtigkeit ist ja bereits hergestellt. Es fühlt sich liebevoll an, im Einklang zu sein mit Veränderungen. Ohne Gegenwehr, ohne es anders haben zu wollen. Praktiziere es und du wirst dieses liebevolle Wesen entdecken, das du bist. Es ist Liebe. Ich will nichts anderes als das, was ist. Lieben, was ist.
Ja.
Und es ist immer eine Entscheidung. Wenn Zweifel kommt, oh, das will ich jetzt aber nicht, das brauche ich nicht, könnte das falsch sein oder richtig sein? Das ist ein mental. Ja. Trifft die Entscheidung, was ist, ist immer richtig. Und dieses Richtigsein hat kein Gegenteil. Ich mische mich nicht mehr ein.
Ja, vielen Dank.
Und vorhin gab es diese Frage nach der Integration des Wachseins. Kann ich auch jetzt aus diesem Moment sagen, ich hatte vor ein paar Tagen sowas wie eine Bronchitis erwischt. Der Körper hat jetzt, wie sagt man in der Welt, ist schwach, schwächer, wie sonst gewohnt ist. Und dieses Wohlgefühl, dieses Wohlsein berührt es nicht. Ich bin im Einklang, dass ich jetzt keine Berge steigen kann und nicht so lange laufen kann, Husten, Schnupfen. Und das beeinträchtigt nicht dieses Wohlgefühl im Körper. Man kann also krank sein, ohne zu leiden. Im Einklang mit dem, was ist. Ja, wenn keine Fragen weiter sind.
Ich würde gerne jetzt dazu nochmal anschließend fragen, also dieses Annehmen, was ist, und du sagtest gerade krank sein, ohne zu leiden, im Einklang, was ist, und das funktioniert dann auch mit schweren, ich sag mal, Diagnosen, die dann gestellt wurden.
Ja, hör nicht auf die Diagnose. Mach dich nur verrückt. Körper müssen sterben, sei im Einklang mit dem physischen Wesen. Und hilfreich sein kann dabei, ich bin nicht der Körper. Mach diese Meditation täglich vor dem Spiegel, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht der Körper, diese Enge, geistige Enge, komprimiert, wo der Geist komprimiert ist durch Gedanken, durch Ich-Gedanken. Das ist nicht, was ich bin. Ich bin das Ganze, die Weite. Reines Gewahrsein. Sprich dir das in den Spiegel, dass das ganze physische Wesen es hören kann. Und die Zellen werden sich neu ausrichten, werden sich entspannen. Ich nenne das manchmal mit dem Körper hören. Die Wahrheit hören. Die Wahrheit hören. Ich bin nicht der Körper. Diese Enge, das ist nur Angst. Ich bin das Ganze. Glücklich strahlende Präsenz, Schönheit, Klarheit, das Ganze, Weite. Ich bin die Unschuld. Ich bin das, was ewig ist. Ich bin nicht der Körper. Ich bin das Ganze, die Weite. Höre es mit dem Körper. Immer wieder. In diesem Zustand bist du mit der Wahrheit in Kontakt. Das ist Nichtstun. Auch wenn ich jetzt sage, tu das, ist aber Nichtstun. Nur die Wahrheit hören. Und der Kopf muss es nicht verstehen. Das ist sowieso nicht die Instanz, wo Intelligenz existiert, die wahre Intelligenz. Da existiert irgendetwas Angelerntes, ein Programm, ein Verstand, ein gelerntes Wissensprogramm. Mit der Intelligenz des Bewusstseins hat es nichts zu tun. So sprich diese Wahrheit, dass der Körper das hören kann. Erlöst sich die Enge. Ich, getrennt, Körper, ist eine geistige Verengung, wo der Geist im Körper gebunden ist. Eng. Und irrtümlicherweise sind wir identifiziert mit dieser Enge und damit mit Angst. Denn wer glaubt, er ist ein Körper, der hat sofort Angst ums Überleben, weil er nicht weiß, wer er ist. Also die Wahrheit sprechen ist eine Lösung aus dieser Enge. Eintritt in die Weite. Nur hören, die Worte der Wahrheit hören. Da gibt es so eine geistreiche Meditation auf meiner Webseite. Hast du dir die mal angehört?
Die habe ich mir schon runtergeladen. Ja, hat mir Tatjana zugeschickt, ja, dass ich die auch offline immer wieder hören kann. Ja, die ist sehr schön.
Immer wieder hören, ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja.
Danke, Manuela.
Möchtest du gern abschließen, sonst gäbe es noch Fragen.
Okay.
Ja.
Frage.
Es gibt hier eine Frage von Ibrahim. Liebe Maya Karina, erst dann hat meine Schwiegertochter ein Video von einem Erleuchteten gesehen. Ihr wurde schwarz. Oh, wo ist es jetzt? Da. Ihr wurde schwarz vor dem Auge. Sie weinte und schluchzte. Sie lachte zugleich. Sie sagt, alle Gefühle sind da gewesen. Sie hatte sehr Angst, wollte es nicht zulassen. Was war das? Kannst du es bitte auch beantworten? Danke im Voraus.
War das wirklich Angst? Sie spricht ja jetzt nicht selbst. Manchmal passieren solche, wenn man Worte von sogenannten Erleuchteten hört, also Worte der Wahrheit, die der Verstand nicht versteht, kann das etwas auslösen, auch dass einem schwarz wird vor Augen, weil alles verschwindet, was man je gelernt hat. Und das kann dann auch mal Angst vielleicht produzieren, weil das ist etwas Neues. Ja, war es wirklich Angst oder war es eine Befreiung? Wo diese Befreiung vielleicht so stark war und so ungewohnt, dass es wieder Angst ausgelöst hat. Aber eigentlich hört sich das für mich an wie eine Befreiung von all dem, was man gelernt hat. Und wer bin ich dann ohne meine ganze Geschichte, ohne meine ganze Kopfgeschichte? Kann erstmal Angst auslösen, aber es ist Befreiung zugleich. Das, was ich bin, ist immer noch das, was ich bin. Also, die Schwiegertochter sollte vielleicht mal mit demjenigen sprechen, dass das diese Worte bei ihr sowas ausgelöst haben. Vielleicht kann er ihr da helfen, falls das eine Restangst ist, da durchzugehen. Oder sie fragt mich einfach mal selbst. Keine Ahnung. Eine Frage?
Ja, die Christa fragt noch, gibt es einen feinstofflichen ewigen Körper, der meinen individuellen Ausdruck beibehält?
Oh Gott. Ein feinstofflichen Körper. Feiner als Stoff ist nichts Körperliches mehr. Das ist das, was ich bin. Wer will das wissen? Und warum, Christa?
Ja, das ist so meine Frage bei der Sterbeliste. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt sterbe, was bleibt von meinem Ich? Was bleibt da noch übrig? Oder löst sich das Ganze auf?
Ja.
Jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden.
Du willst, wenn der Körper stirbt, willst du dein Ich mitnehmen?
Ich habe mir so Menschen angehört, die so ein Erlebnis hatten, und die haben dann gesagt, also zum Beispiel der Angelo, der war noch da und doch nicht da. Also, und da dachte ich so irgendwo, also dieses Ich, wenn ich jetzt so Ich, dieses Ich, bleibt das irgendwie auf eine Art, oder wird das dann so neutral wie Wasser, wie du, oder ich kann mir das einfach eben auch nicht vorstellen.
Das Ich ist eine Illusion. Ich ist ein Gedanke. Es ist der erste Gedanke. Trennung vom absoluten Geist. Der ist so feinstofflich, dass er nichts Stoffliches mehr ist. Da gibt es keine Trennung. Das ist der geistige Urgrund, der ewige Urgrund. Ohne Anfang und ohne Ende. Und da es geistig ist, ist es eben auch reine Intelligenz. Und diese Intelligenz, die der absolute Geist ist, kann sich nur selbst wahrnehmen, indem er aus sich selbst heraustritt in den Spiegel, der die Welt ist, um sich wieder neu selbst zu begegnen. Das ist im Buddhismus oder Hinduismus gibt es ein Wort Atman oder Brahman, der Geist des Absoluten ist Atmung eigentlich. Mhm. Tritt aus sich selbst heraus in den Spiegel, ich, um sich wieder selbst zu begegnen. Deshalb machen wir ja hier im Kurs eine Praxis, Projektion, also aus sich selbst heraus in die äußere Welt, das, was draußen ist. Und ich kehre das, was ich draußen sehe, zu mir um. Und das ist der Prozess des Lebens, das Atmung ist. Projektion in den Spiegel und Umkehr. Das passiert von selbst. Wenn ich aber in der Projektion stecken bleibe, im Ich, dann denkst du, du bist eine Person, ich, Körper. Aber dieses Ich ist überhaupt nichts Körperliches. Es ist eine Illusion, es ist ein Trennungsgedanke. Es hat nie eine Person gegeben. Also wohin willst du dich wieder mitnehmen als Person, wenn du in das Absolute zurückkehrst, in das Bewusstsein? Dieses Ich,
Astralkörper,
eine Illusion. Und das haben auch die Hirnwissenschaftler schon rausgefunden. Die haben versucht, dieses Ich, das denkt, dass es etwas tun kann, dass es Kontrolle hat, haben sie getestet. Und am Ende kommt sogar durch exakte Wissenschaft heraus, der Mensch hat nicht die Kontrolle. Ich ist eine Illusion. Man hat zwar wissenschaftlich bewiesen, aber die Selbsterfahrung fehlt, deshalb kann man damit nichts anfangen. Wenn du aber die Projektion, ich sehe das da und das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, wenn du alles, was du draußen siehst, zu dir zurückkehrst, dann bleibst du als das Bewusstsein, als das, was du bist, immer noch hier. Was willst du da ein Ich mitnehmen, wenn
Was ist denn, wenn die Leute sagen, also sie waren tot sozusagen und sind dann ihrer Mutter begegnet oder irgendein Verwandter hat sie empfangen, so diese Astralkörper, was ist mit dieser Sache? Ist das alles, es ist natürlich eine Geschichte.
Das ist Geschichte, aber ja. Das sind Restgeschichten, die im Bewusstsein erscheinen, ja, sind Geschichten von Trennung. Mhm. Seit Adam getrennt von Gott, Hades, als Einheit, sind alles Geschichten, Großmutter, Vater, Tochter, Kind, sind alles Gedankengeschichten, die im Bewusstsein existieren.
Okay, danke.
Real, Bilder, alles Bilder. Mhm. Eingeprägte Gedankenbilder.
Danke.
Danke, gerne. Mach mal weiter an der Todesliste, die Sterbeliste.
Ja.
Diesen Umkehrprozess, den wir in der Praxis anwenden, nur das vielleicht zum Abschluss, ist auch ein Todesprozess. Sterben in sich selbst hinein und darin erwachen, was ich wirklich in Wahrheit bin. Und so können wir auch, wenn wir in der Praxis am Sediner See, wenn wir im Sommer diese Praxis machen, ich habe dort ein großes Waldgrundstück, dann ist das dieser Umkehrplatz, den können wir nennen, wie haben wir es genannt, Tatjana?
Der Friedhof der falschen Identitäten.
Ja, der Friedhof der falschen Identitäten. Du kannst dich dort begraben.
Mach einen Platz frei.
Ja, wir halten dir noch einen Baum frei.
Gut.
Okay, danke euch. Ja, ich würde es an dieser Stelle jetzt gern beenden und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank dir.
Und ich freue mich, wenn du am Sonntag zu uns kommst mit dem mit der Filmaufnahme, wenn wir die Geburt Jesus Christus aus spiritueller Sicht mal beleuchten. Es hat nie einen Körper gegeben. Ist Jesus Christus wirklich geboren auf der Erde als Körper? Oder ist es nur eine heilige Geschichte? Und wir lieben Geschichten.
Ja, vielleicht kannst du das nochmal sagen. Vielleicht sind welche von Gomera auch dabei. Uhrzeit.
Ja, am Sonntag 14.30 Uhr bis 16 Uhr.
In Vicara.
Sag bloß mal.
Also Sonntag hier in Valle Gran Rey auf La Gomera im Yoga-Studio Vicara in Borbalan um 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Und wer nicht dabei sein kann, der kann das dann durch Devaseto auf Jetzt TV angucken. Ein paar Tage später, ne? Vielleicht sogar.
Ja, es dauert ein bisschen. Eine Woche, 10 Tage, ja.
Okay. Danke.
Danke.
Ja, danke.